Jetzt hört man noch ein bisschen dieses wunderschöne Gesteck. Das geht schon, danke. So. Also das hat das Deko-Team wieder ganz wunderbar hergerichtet. Die machen das ganz, ganz toll. Das sind so kleine Farbtupfer, ne? Judith, das war für dich und dein Team. Ja, wir wollen uns reinstürzen ins Wort Gottes. Und mir liegt sehr, sehr stark auf dem Herzen, ich habe es schon neulich gesagt, dieses Thema immer weiterentwickeln, werde eine brennende und scheinende Lampe. Und ich spüre, dass Gott einen sehr, sehr starken Eindruck darauf legt, dass es uns als Gemeinde in einer besonderen Weise, dass es Gott wichtig ist, dass wir lernen, was heißt es, in ein Leben hineinzukommen, das zu einem strahlenden hellen Licht wird. Zum einen für die Menschen und zum anderen für Gott selber. Jesus möchte dich leuchten sehen. Er möchte sehen, dass du bereit bist, bereit dafür mehr zu empfangen, bereit dafür auch ihm entgegenzutreten. Er hat alles für uns getan und er möchte in unserem Leben auch Veränderung sehen. Und wir leben in einer Zeit, die mehr als spannend ist, in einer Zeit, in der wir ohne Endzeitgerassel und Geklapper sagen können, dass die Zeit wirklich vorangeschritten ist. Wenn wir die politischen, wirtschaftlichen Entwicklungen betrachten und vergleichen sie mit vielen Prophetien in der Bibel, dann können wir wirklich sagen, dass wir in der sogenannten Zeit des Endes wahrscheinlich sehr, sehr weit vorangeschritten sind, weiter als wir annehmen. Und Jesus sagt, wenn solches anfängt zu geschehen, dann erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe herbeigekommen. Das heißt nicht, dass es morgen, übermorgen soweit ist, aber ich habe es neulich gesagt, ich glaube nicht, dass wir ein noch 300, 400 Jahre haben werden. Ich persönlich in meinem Herzen glaube, dass es vielleicht noch höchstens 2 Generationen sind. Und ich spüre in meinem Herzen auch dieses Verlangen, das stärker und stärker kommt, wo Jesus sich sehnt danach, dass wir bereit sind. Und dass wir keine Zeit zu verlieren haben, bereit zu werden. Das ist das, was ich immer wieder spüre. Diesen Ruf, kauf die Zeit aus. Es ist wichtige Zeit. Sag nicht in deinem Herzen, mein Herr kommt noch lange nicht. Sondern werde zu einem brennenden, scheinenden Licht. Nimm es ernst. Nimm auch die Zeit jetzt ernst, die uns jetzt gegeben ist. Es ist immer noch eine Zeit des Friedens, der Freiheit und des Wohlstandes. Diese Zeiten sind wunderbar, aber sie haben auch was sehr Trügerisches an sich, denn sie verleiten uns, die Zügel hängen zu lassen und insgesamt einen lockeren Gang einzulegen. Ich möchte heute darüber, über das Thema sprechen, ewiger Lohn, ewige Größe. Ich bin in der letzten Zeit immer wieder angefragt worden von Leuten, was hat es denn mit dem Lohn auf sich? Ich habe das in verschiedenen Predigten immer wieder erwähnt. Andere haben mich gefragt, ja, gibt es dann doch im Himmel eine Zweiklassengesellschaft? Und viele andere Fragen wurden immer wieder gestellt. Und ich empfinde, dass es noch einmal wichtig ist, dieses Thema in einer klaren Grundsatzpredigt für uns noch mal fassbar und greifbar zu machen. Es ist ein ganz fundamentales Thema unseres Glaubens, denn es berührt massiv die Frage, wie wir unseren Glauben leben, warum wir ihn auch so leben sollen. Und mit dem Thema Lohn möchte uns Jesus auch motivieren. Es ist interessant, dass Gott uns motivierbar geschaffen hat. Wir tun manchmal so heilig, so, oh nein, oh Herr, ich brauche doch gar nichts von dir. Aber in Wirklichkeit weiß Gott, dass wir auch motivierbar sind. Und deswegen lesen wir in der Bibel überall, wo Gott Segen verspricht. Es fängt mit Abraham an, wo er zu Abraham sagt, ich bin dein sehr großer Lohn. Warum sagt Gott das zu Abraham? Hat Abraham zu ihm gesagt, ach Gott, nein, Gott, ich brauche keinen Lohn von dir, ich bin doch ein frommer Mann, ich bin ein Christ. Herr, ich mache alles nur aus dem Geist. Und Gott lacht sich halb tot über solche frommen Sprüche. Ne? Gott möchte dich und mich beschenken, und das sagt Gott dir auch ganz unverblümt. Gott möchte dir und mir in der Ewigkeit wunderbaren Lohn geben, eine Position geben. Und wie wir dahin kommen, das ist an Bedingungen geknüpft, und darüber wollen wir heute Abend lernen. Ich möchte ohne lange Vorrede auch in das Thema einsteigen. Es wird intensiv werden. So schnall dich in deinem Herzen an und ich bete, Vater, dass wir wirklich Ohren haben zu hören, ein Herz zu verstehen. Wir binden in deinem Namen alle Mattigkeit, alle Ablenkung und wir beten, dass unser Herz bereit ist, dein Wort auf einem guten Boden zu empfangen. Dass dein Wort nicht unter die Dornen, unter die Disteln fällt, an den Wegesrand fällt. Vater, dass wir unser Herz hinein in dein Wort bewegen und dass wir es in unserem Herzen bewegen und nicht nur passiv aufnehmen und es an der Eingangstür schon wieder vergessen haben. Amen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 15, sagt Paulus, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf dass ein jeder empfange, was er in dem Leibe getan hat, nachdem er gehandelt hat. Es sei Gutes oder es sei Böses. Welches Szenario beschreibt Paulus hier in diesem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 10? Er spricht von einem Richterstuhl, vor dem wir alle erscheinen müssen und vor dem unsere Taten beurteilt werden. Wenn wir diesen Vers genauer untersuchen, dann fällt uns eins auf. Paulus schreibt das nicht an irgendwelche Nichtchristen, sondern er schreibt an die Gemeinde in Korinth, also an Christen. Er sagt doch ganz klar, wir alle müssen. Und damit schließt er sich selber, Paulus, auch ein. Ich möchte das jetzt stehen lassen und mit euch einige andere Verse im Neuen Testament anschauen, Verse, die uns zeigen, was dieses Gericht nicht ist. Im Johannesevangelium, okay, vielleicht kann jemand mir mal helfen, ich weiß nicht, worum das geht, Kapitel 5, Vers 24, lesen wir, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Der hat das ewige Leben. Und er kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Römer 8,1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. So, was sehen wir hier, was das Gericht, von dem Paulus schreibt, wohl eindeutig nicht ist? Das Gericht, von dem Paulus spricht, der Richterstuhl des Christus, ist kein Gericht, bei dem es um ewiges Leben oder ewigen Tod geht. Denn Jesus sagt es hier ganz klar im Johannesevangelium, wirklich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat. Was Jesus sagt, wer von Neuem geboren ist, wer die Neugeburt erfahren hat, wer verstanden hat, wer ich bin, der hat das ewige Leben schon jetzt in sich, bleibend. Das ist wunderbar. Das ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dass er dein Heiland und Erlöser ist, dann hast du jetzt, in diesem Moment, das ewige Leben bleibend in dich. Es ist ganz klipp und klar, Jesus sagt, du kommst nicht in das Gericht. Und was er damit meint, ist dieses Gericht am Ende aller Zeiten, der große weiße Thron, den wir in Offenbarung 21 auch lesen, wo entschieden wird eigentlich oder wo letzten Endes die Menschen beurteilt werden, die nicht an Jesus, nicht an Gott glauben wollten. Römer 8,1, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. So, das ist sehr wichtig, dass wir das wissen. Dieses Preisgericht, von dem Paulus im Korintherbrief spricht, hat nichts mit dem letzten Gericht zu tun. Es wird dort nicht darüber befunden, kommst du nach oben oder nach unten. Das ist überhaupt nicht das Thema dieses Preisgerichtes. Und wir müssen das nochmal verstehen. Durch die Wiedergeburt sind wir zu Kinder Gottes geworden. Der Geist Gottes ist in einer Sekunde in uns hineingekommen. Dieser Vorgang erfolgte freiwillig. Wir alle erleben es, einen strategischen Moment. Jeder hat es von euch erlebt, sofern er gläubig ist. Plötzlich verstehst du das erste Mal in deinem Leben, dass es einen Gott gibt. Du verstehst, dass du eine Verantwortung gegenüber diesem Gott hast. Du verstehst, dass es eine Konsequenz gibt, ewiges Leben oder ewigen Tod. Und du verstehst, dass du dich entscheiden musst. Das ist ein souveräner Moment, den Gott im Leben eines jeden Menschen, den Gott selber hervorruft. Das kannst du nicht aus dir selber. Und du kannst diesen Moment auch nicht in einem anderen Menschen künstlich hervorbringen. So nach dem Motto, ich pack dich mal und jetzt sage ich dir das Evangelium, bekehr dich. Das funktioniert nicht. Sondern es ist ein souveräner Moment, den der Geist Gottes in jedem Leben anders orchestriert. Aber dann ist der Moment da und du wirst überführt von keinem Geringeren als dem Geist Gottes. Und das ist der Moment, wo du entweder Ja oder Nein sagst. Das ist der Moment, der deine Zukunft festlegt. Wo du entweder von Neuem geboren wirst und bist in einem Moment gerettet oder wo du sagst endgültig nicht. Und du bist für immer verloren. Und das ist nicht, weil Gott beleidigt ist, sondern weil Gott sagt, wenn ich durch meinen Heiligen Geist dich nicht überzeugen kann, wer oder was kann dich dann noch, lieber Mensch, überzeugen? So, Gott ist gerecht in seinem Handeln. Jesus macht es sehr klar in diesem Vers, Johannes 6, 44, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater. Das ist so erleichternd für mich auch. Ne? Ich muss nicht wie ein Wilder missionieren und verzweifelt versuchen, die Leute zuzuschwallen. Das ist in erster Linie der Job des Vaters. Und wenn ich bereit bin, wird Gott mich mit Menschen in Kontakt bringen, die bereit sind. Oder er wird mir eine Aufgabe in die Hand geben, was jetzt gerade die Gideons machen. Wir sehen einfach aus, teilen Gottes Wort und irgendwann ist der Moment, wo jemand das Wort Gottes in die Hand nimmt und durch dieses Wort spricht Gott in dieser Weise. Nochmal sagt Jesus, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn vom Vater gegeben. So, also auch das sich bekehren ist ein Akt der Gnade. Ich muss manchmal lachen, wenn Leute sagen, ja, als ich mich vor 10 Jahren bekehrt habe, als ich mich bekehrt habe. Du hast dich nicht bekehrt. Es ist ein souveräner Akt der Gnade Gottes, dass er dir die Augen geöffnet hat. Ich war vor 25 Jahren Hardcore-Atheist. Ich wollte mit dem Glauben überhaupt nichts zu tun haben. Ich fand das lächerlich, krank und was für altersschwache, senile Menschen. Aber nicht für mich. Und Gott kam in 30 Sekunden durch eine ganz simple Ansprache, wo ich eigentlich damals Silvia abholen wollte zum Tanzen. Wir waren befreundet. Und dann waren wir 3 Stunden da gehockt und hatten eine tiefe Diskussion. Ich habe sie nur ausgelacht, weil sie nämlich eine Bibel hatte. Sie war kein Hardcore-Christ zu der Zeit. Sie hat einfach nur drin gelesen. Es hat ihr Frieden gegeben. Und das hat sie mir erzählt. Mehr nicht. Und in meinen Spott hinein, mit einem Moment kommt der Geist Gottes und steht vor mir. Und ich kriege die Krise. Ich denke, das gibt's ja nicht. Den gibt's ja wirklich. So, da war kein Geschwafel, kein Alpha-Kurs, und jetzt Schritt 10 und 4 und 5. Silvia sagt einfach, gebrauch doch mal deine Fantasie, um dir vorzustellen, dass es einen Gott gibt. Und das habe ich gemacht. In dem Moment steht er vor mir. Und das war so knallhart. Ich meine, in 30 Sekunden erledigt Gott meine ganzen atheistischen Einstellungen. Freunde, ich war damals nicht in Geldnot, in anderen Nöten oder in Lebensnöten oder kurz davor mehr des Lebens. Mir ging es bombig. Ich hatte Geld, ich hatte alles, was das Männerherz begehrt. Und ich war mit Silvia befreundet. Also ich war gerade dabei, sie, wie man so sagt, an Land zu ziehen. Da war noch Konkurrenz im Spiel. So, ich habe gewonnen. Und das Leben war schön. Es gab keinen Grund, mich zu bekehren. Also ich bin kein Bekehrter, der sich so aus großer Not, Gott rette mich. Und das ist das Wunderbare. Und das ist ein souveräner Akt. Es kann niemand zu mir kommen. Gott hat in seiner Güte und Gnade an diesem Abend gesagt zu Uwe, und heute Abend bist du fällig. Heute ist dein Tag. Sondern das macht er mit jedem von euch. Und wenn wir mit diesem, auf dieses Herzens, dieses Angebot mit einem Herzensjahr reagieren, und das muss nicht immer der berühmte Altarruf sein, So, wer Jesus annehmen will, möge nach vorne kommen. Leute, wir machen manchmal, fragen mich Leute, warum macht ihr hier so wenig Altarrufe im CZK? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich halte wenig von Altarrufen. Ich halte wenig von Altarrufen. Doch, wir haben hier einen Altar, Jürgen. Wir haben so einen elektronischen Altar hier. Das ist halt so ein geflügeltes Wort, man weiß auch nicht. Okay? Oder Bekehrungsaufrufen. Es ist interessant, wir machen sehr wenig Bekehrungsaufrufe und trotzdem bekehren sich viele Menschen hier in der Gemeinde. Was mich begeistert, da kommen Leute, die mit dem Evangelium nie was am Hut hatten, hier in den Gottesdienst. Und die werden angesprochen. Und die kommen wieder und wieder und wieder. Und eines Tages sitzen sie im Grundkurs. Und dann irgendwann kommen sie und sagen, ich will mich taufen lassen. Ja, wieso? Ja, ich glaube an Gott. Ja, wie ist denn das passiert? Ja, stell dir mal vor, so und so und so und so. Aber weißt du, was ich dann weiß? Da weiß ich, da ist was passiert. Ich war früher in einer Baptistengemeinde, einer amerikanischen, da hatten wir jeden Sonntag Bekehrungsaufrufe. Ja, dafür hat man eine Krawatte. Also für alle Zuhörer, ich habe gerade mit der Krawatte meine Brille sauber gemacht. So. Okay. Und da hatten wir morgens Bekehrungsaufrufe und dann waren 20 Leute vorne gestanden, die hast du am Abend schon nicht mehr gesehen. Auch nie mehr gesehen. So in Amerika ist es zum Beispiel üblich, dass sich die Leute 40, 50 Mal im Leben gehen sie nach vorne, to be born again, again. Also ich möchte wieder geboren werden. Und das ist ein Schwachsinn, ist das. Du wirst einmal wieder geboren, Schluss. So, Halleluja. Vielleicht machen wir heute Abend einen Bekehrungsaufruf, mal sehen. Okay, zurück zum Thema. Die Frage ist nun, von welchem Gericht spricht die Bibel, in das der wiedergeborene Christ hineinkommt. Ich möchte den Vers noch einmal projizieren, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Wovon spricht Paulus hier? Auf dass ein jeder empfange, was er im Leib getan hat, so wie er gehandelt hat, es sei gut oder böse. Ich möchte den Vers jetzt mal ein bisschen untersuchen. Ich bin alter Schmalspurgrieche, das heißt, dass ich gucke manchmal in irgendwelchen Lexikas nach. Was heißt denn das? Und das Wort Richterstuhl wird dort wiedergegeben mit dem Wort Bema. Und das Wort Bema kann auch bedeuten Tribüne, Schiedsgericht, Platz des öffentlichen Gerichtes. Und jetzt kommt etwas, was das Herz von Jürgen erfreuen wird, unser antiker Architekt. Und da guckt er gleich. Man hat in den Ruinen des alten Korinth den Marktplatz, die Agora, aufgedeckt. Und auf der einen Seite von diesem offenen, steingepflasterten Gebiet war eine große, rechteckige Steinblockplattform, beziehungsweise etwas, das man eben Bema nannte. Und hier saßen die Richter, um zivilen Rechtsstreiten ihrer Meinung zu geben oder sie zu entscheiden oder auch interessanterweise, um athletischen Wettkämpfen zuzuschauen. In Korinth ist das Interessante, man hatte dort auch Startblöcke gefunden, die für Laufwettbewerbe dort vorgesehen waren, an dieser Bema. Und es wird angenommen, dass die Läufer an der Bema entlang sprinteten, als das dort der Zieleinlauf war und dort auch die Arbeiter, die Schiedsrichter standen. Man nimmt auch an, dass dort andere Athleten sich gemessen haben, vielleicht auch Ringer. Und der Richter von der Bema würde nun bewerten, wie gut die Athleten teilgenommen haben und wer einen Preis erhält. So, und diese Tribüne Bema war auch der Ort, an dem Preisgerichte stattfanden. Es gibt auch weitere Hinweise auf athletische Wettbewerbe, wo dieser Ort, an dem eben auch die Preise, die Siegesgrenze lagen, das war die Bema. Deswegen hat sich auch für dieses Gericht das Wort Preisgericht entwickelt. So, wenn wir jetzt diesen Vers vielleicht wiedergeben würden, denn wir müssen alle vor dem Preisrichterstuhl des Christus offenbaren, dann kriegen wir eine andere Bedeutung dieses Satzes und verstehen, es geht hier nicht um ein Gericht der Errettung von Leben und Tod, sondern es geht hier um ein Gericht, ein Richten, ein Beurteilen deines Lebens. Nicht mit dem Sinn, dich irgendwie fertig zu machen, sondern mit dem einzigen Sinn, dir einen Preis zu geben. Und das ist das, was dieser Vers nun sagen möchte. Denn wir müssen alle vor dem Preisrichterstuhl des Christus offenbar werden, auf dass ein jeder empfange, was er in dem Leib getan hat, nachdem er gehandelt hat, es sei gut oder böse, tauglich oder untauglich. Bei diesem Gericht geht es nun um die Bewertung unseres neuen Lebens, das wir mit der Neugeburt erhalten haben. Die Neugeburt ist ein absolut freier Akt der Gnade. Das ist etwas, was Gott dir geschenkt hat. Das wird in einem weiteren Vers von Paulus unwahrscheinlich deutlich gemacht. 1. Korinther 3, 11 bis 15. Das ist einer der stärksten Verse eigentlich über das Preisgericht, in das wir alle hineinkommen werden. Dort sagt Paulus, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, köstliche Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er im Feuer geoffenbart wird. Damit ist dieser Gerichtstag gemeint. Und welcherlei das Werk eines jeden ist, wird das Feuer bewähren, wird das Feuer zeigen. Wenn das Werk bleiben wird, das darauf gebaut wurde, so wird derjenige Lohn empfangen. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Ein sehr, sehr interessanter Vers. Solltest du dir unbedingt knallgelb in deiner Bibel anstreichen. Hier spricht Paulus zunächst einmal von den Grundsteinen der Erlösung nochmal. Er sagt, dieser Grund, die Plattform, auf der du bauen kannst, die ist gegeben. Das ist die Erlösung, die wir durch Jesus Christus geschenkt bekommen haben. Daran haben wir keinen Anteil. Das ist eine freie Gabe, ein Geschenk. Das kann sich kein Mensch verdienen. Jesus schenkt dir das ewige Leben. Er schenkt dir die Gotteskindschaft. Er schenkt dir die Adoption in die höchste Aristokratie des Himmels. Er schenkt dir den Platz an seiner Seite. Und dafür tust du nichts und kannst du nichts tun und musst du nichts tun. Aber nun, nachdem du adoptiert bist, nachdem du ein neues Leben hast, sehnt sich Gott danach, dass er mit diesem neuen Leben etwas anfangen. Und das ist etwas, das wir in der Hand haben und nicht Gott in der Hand hat. Und das Problem vieler Christen ist nun, dass ihr Verständnis von Erlösung genau bei der Wiedergeburt eigentlich aufhört. Ich bin jetzt von Neuem geboren, jetzt bin ich Christ. Und manche sagen, jetzt bleib mal in Deckung, bis Jesus wiederkommt. Andere sagen, na, jetzt muss ich mich halt so recht und schlecht durchschlagen. Oder wieder andere meinen einfach, na, jetzt gucke ich einfach mal, wie ich so nah an der Welt leben kann, dass ich zwar nicht in der Welt bin, aber immer noch gut in Kontakt mit ihr und trotzdem so als Christ durchgehe. Das sind so die Alternativen. Wenig Christen haben eine Vorstellung, dass unser Leben, das wir als Christen jetzt leben, eine Bedeutung hat. Und dass das, was wir jetzt tun und wie wir unser Leben leben, ewigen Lohn oder auch Abzug von Lohn bedeuten wird. Und darauf möchte ich heute Abend intensiver eingehen. Paulus sagt, wir können in dieser Zeit nun etwas auf dem Fundament unserer Erlösung, die unverlierbar ist, die sicher ist, bauen. Das Schöne ist, ich muss mich nicht mehr wie in manchen christlichen Glaubensrichtungen, wo man sagt, ja, du kannst jederzeit deine Erlösung verlieren. Stell dir mal vor, du sollst auf einem Fundament, das dauernd schwankt, ein tolles Bauwerk errichten. Das ist eigentlich unmöglich. Und das ist genau das, wenn du daran glaubst, dass du deine Erlösung jederzeit verlieren kannst. Das ist kein Fundament, das ist ein Wackelpudding. Weil dann bist du dauernd nur mit deinem Fundament beschäftigt und du kannst nicht bauen darauf. Aber wenn ich weiß, ich bin gerettet, ich will, da gibt es eine extra Predigt, wenn du die hören möchtest, kannst du die kostenlos im Internet auf unserer Seite www.czk.de runterladen. Da predige ich 70 Minuten über das Thema, warum du deine Erlösung nicht verlieren kannst. Und es gibt noch einen PDF-File zum Runterladen. Hast du es schriftlich? Also, okay, ich sage darüber nichts mehr. Aber das ist ein Fundament. Und Paulus sagt, bau darauf etwas, das unverlierbar ist. Und was meint Paulus? Was sollst du darauf bauen? Eine Lebensführung darauf bauen. Ein Leben darauf bauen. Ein Leben, das Jesus zeigt, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und ich möchte mit meinem Leben, mit meiner Lebenshaltung dir das zeigen. Du kannst Jesus nicht bezahlen für das, was er getan hat, aber ein liebendes Herz, das wird sich dankbar erweisen. Ich meine, wenn du reich beschenkt wirst von jemand, was passiert dann? Du überlegst 1000 Ideen, was kann ich tun, um ihm zu zeigen, dass ich mich freue, dass ich ihn liebe, dass ich das wunderbar finde. Deine ganze Fantasie wird da losmarschieren. Und je mehr du liebst, umso großartiger wird deine Response, ja, deine Erwiderung ausfallen. Genau das ist es, was du auf das Fundament deiner Erlösung bauen darfst und sollst. Eine Erwiderung. Aber das Wichtige ist, das ist freiwillig. Gott möchte nicht, dass du baust aus Furcht oder aus Angst. Deswegen möchte Gott auch, dass du weißt, dass deine Erlösung absolut sicher ist. Weil wenn du es nicht weißt, wirst du aus Furcht bauen. Ja Gott, ich tue ja was. Ich will ja nicht in die Hölle kommen. Was soll das? Das ist doch kein Leben. Das ist wie wenn ich Silber jeden Tag mit der 45er begrüße, wenn sie aufwacht, schaut sie in die Mündung und ich sage, liebst du mich? Ja, ja. Ein anderer Vers. Johannes 14, 21. Da sagt Jesus ganz klar. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Nicht der mich fürchtet, der mich liebt. Andersrum, wer mich liebt, der kann gar nicht anders als meine Gebote halten. Punkt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. So, es geht um Liebe. Es geht beim Preisgericht um Liebe. So, was ist denn diese Gebote? Es geht hier nicht um die 10 Gebote. Es geht um die Gebote der Bergpredigt. Barmherzigkeit. Du hast Barmherzigkeit erfahren. Es geht ein unbarmherziges Gericht über den, heißt es im Hebräerbrief, der keine Barmherzigkeit tut. Es ergeht ein unbarmherziges Gericht über den, der keine Barmherzigkeit tut. Das bedeutet, Gott wird in dem Maß kein Erbarmen mit dir haben, wo du kein Erbarmen zeigst. Auch mit uns Christen. Es geht nicht um Verlorensein, nicht gerettet sein. Es geht um Lohn. Vergebung, derselbe Punkt. Dir ist vergeben worden. Und ich wünsche mir manchmal, dass Jesus in unser Boot kommt, wie zu Petrus. Und für einen Moment, dass es aufblitzt, wer er ist. Und wir sehen, wer wir sind. Dass die Diskussion ein Ende haben, wer ich bin und nicht bin. Dass ich auf den Boden sink. Fast verbrenne vor der Heiligkeit. Und begreife, was mir an Gnade und Vergebung widerfahren ist. Weißt du, dann sind alle anderen Probleme gelöst. Nächstenliebe. Großmütigkeit. Er ist so großmütig gegen uns. Würde er uns vergelten, ich rede von uns Christen, nach dem, was wir als tun, wir wären ganz schön arm dran. Aber er tut es nicht. Er ist großmütig. Er vergilt uns nicht nach unserer Schuld, nach dem Scheiß, den wir gebaut haben. Ehrlichkeit. Er ist ehrlich zu uns und erwartet, dass wir ehrlich zueinander sind und miteinander sind. Treue und Geduld. Auf den anderen warten können, Geduld haben. Wie oft haben wir Ungeduld mit unserem Nächsten und wie viel Geduld hat Gott mit uns? Wie viel Treue hat er zu uns und wie schnell werfen wir unsere Treue weg? Freunde, wir sind das Reich Gottes, wir sind die Gemeinde Gottes. Menschen sollen hier reinkommen und eigentlich das Herz Jesu in uns sehen. Das ist das, wovon Jesus träumt. Er hat Geduld mit uns, er weiß, dass wir noch nicht weit sind. Dass wir lernen müssen. Aber da geht es hin. Freunde, das ist genau das, was wir bauen sollen auf das Fundament unserer Erlösung. Wir bauen noch wackelig, ja. Wir sind noch unerfahren, ja. Viele von uns sind jung und unreif im Glauben. Das ist völlig okay. Und Gott wird das nicht verdammen. Aber Gott erwartet, dass wir Jahr für Jahr für Jahr für Jahr darin zunehmen. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Freunde, wir tun das aus Liebe und nicht aus Angst. Wenn du es aus Angst tust, dann stimmt was nicht. Johannes, der Apostel, sagt es im Johannesbrief: Furcht ist nicht in der Liebe. Wer sich noch fürchtet, ist nicht völlig in der Liebe. Wenn du dich vor Gott fürchtest, dann hast du noch nicht begriffen, wie sehr du eigentlich geliebt bist. Etwas für ihn zu tun, mein Motiv sollte nicht Angst sein, sondern eine brennende Liebe. Ein Überwältigtsein für das, was er für mich getan hat. Jesus redet hier auch nicht von einem unerreichbaren Vollkommensein in unserem Tun. Wir alle fallen. Wir sind Menschen. Wir alle versagen. Ich versage jeden Tag. Brauchst du nur mal meine Frau fragen. Sie versagt jeden Tag. Müsst ihr nur mich fragen. Worum geht es denn, Jesus? Weißt du, worum es ihm geht? Es geht um deine ehrlichen Versuche, diese Dinge zu tun. Er sieht, wie du vielleicht versuchst, ehrlich zu sein. Und er sieht, wie du dabei auf die Schnauze fällst. Aber er guckt voller Erbarmen auf dich, weil er sagt: Schau mal, wie er es versucht. Er sieht dich bei deinem Versuch, vielleicht zu vergeben. Und er sieht, wie du dabei auf die Schnauze fällst. Aber er sagt: Schau, ich sehe den Versuch. Er sieht, wie du versuchst, standhaft zu sein. Und du versagst. Aber Gott sagt: Schau, ich habe deine Ernsthaftigkeit gesehen, mit der du gekämpft hast. Ich habe gewusst, dass deine Kraft heute nicht ausreicht zu siegen, aber ich habe gesehen, du hast es versucht. Freunde, und ob du es mir glaubst oder nicht, aber das wird der Lohn sein, den du eines Tages, das, was Gott belohnt wird. Du wirst staunen, wenn du vor ihm stehst, wo Jesus dir sagt: Schau, und dafür habe ich dir Lohn. Ja, für was denn? Ja, ich bin doch da voll auf die Schnauze gefallen. Und Jesus sagt: Aber ich habe gesehen, wie du es versucht hast. Ich habe gesehen, wie du aus Liebe zu mir versucht hast, zu widerstehen. Und ich wusste an dem Tag, du hast noch nicht die Stärke gehabt, in den vollen Sieg reinzukommen. Aber ich habe deinen Versuch gesehen. Und das hat mich überwältigt. Und du wirst dastehen und wirst sagen: Oh. Jesus spricht von einem Becher kalten Wasser, den wir irgendjemand geben. Freunde, diese Rate, mit der er vergilt, ist so hoch. Und du wirst staunen, wie viel es ist, was er bewertet, wo er sagt: Und dafür kriegst du Lohn, und dafür habe ich dir Lohn, und dafür gebe ich dir Lohn, und dafür. Und es lohnt sich, bewusster in unserem Leben zu leben, bewusster darüber nachzudenken: Was mache ich eigentlich? Jeder Versuch, es erneut zu wagen, auch wenn du vorher zigmal versagt hast, wird das Herz Jesu überwältigen. Er sucht nicht nach Leuten, die so vollkommen: Oh, ich danke dir, Herr, dass ich nicht so bin wie diese Sünder. Sondern er sucht nach den Leuten, die mit zerbrochenen Herzen, zerschlagenen Geistes dastehen. Die sehen, wie schwach sie sind. Die erkennen, wie erbärmlich sie eigentlich sind. Die tagtäglich wissen, wie sehr sie auf Gnade angewiesen sind. Und die es immer wieder versuchen, die immer wieder aufstehen. Der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf, aber die Gottlosen versinken im Unglück. Das habe ich für dich gemacht, Rainer. Rainer ist ein Klitschko-Fan. Das Rainer hat auch so eine Figur. Also müsste man im Freibad im Sommer sehen, das ist voll. Ne? Jetzt muss nur die Haare ein bisschen wieder schwarz färben. Okay. Aber das ist der Punkt: Der Gerechte fällt 7-mal und steht immer wieder auf. Und das ist der Kampf des Glaubens, den wir alle kämpfen müssen. Und das ist genau die Rennbahn, in die er uns hineinruft, um diesen unvergänglichen Preis zu gewinnen. Und das ist das Großartige. Gott erwartet von dir nichts Unerreichbares, sondern erwartet von dir, dass du einfach anfängst. Und wenn du treu bist, wird er dir helfen, dass aus deinen Anfängen mehr und mehr und mehr und mehr wird, bis du den Lauf vollendet hast. Bis du wie Paulus, wenn dein Tag gekommen ist, sagen kannst: Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt mir die Krone bereit. Ich habe den Lauf vollendet. Gott erwartet nicht, dass du am ersten Tag deine Race gewinnst. Das funktioniert gar nicht. Aber erwartet, dass du aufstehst und an den Start gehst, egal wie weit du kommst. Und das bringt Lohn. Das honoriert Jesus. Das ist es, was sein Herz für dich in Brand setzt, wo er sagt, schau mal, oh, das macht er für mich, das macht sie für mich. Was Lohn findet, ist der Kampf des täglichen Lebens. Die vielen tausend kleinen Entscheidungen, die wir für ihn treffen oder für unser Fleisch treffen. Die unseren ewigen Lohn ausmachen. Das Schöne ist, das, was wir versaubeuteln, wo wir daneben liegen, wenn wir es erkennen und bekennen, so wie wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht. Wenn wir aber unsere Schuld verheimlichen, wenn wir unsere Schuld verbergen, dann wird sein Gericht kommen, auch über uns Christen. Und Gott ist ein Weltmeister darin. David kann ein Lied davon singen, oder besser gesagt, er hat ein Lied davon gesungen. Als ich es verbergen wollte vor dir, lag deine Hand Tag und Nacht schwer auf mir. Und ich vertrocknete wie eine Pflanze im Sommer. So, Gott hat kein Problem. Wenn du die harte Tour möchtest, Gott kann die harte Tour spielen. Und er spielt sie nicht, um dich zu vernichten, sondern um dir deinen Lohn zu bewahren. Sondern ich rate dir, spiel lieber gleich das richtige Spiel, anstatt stolz zu sein. Und das gilt in alle Richtungen. Aber diese vielen tausend kleinen Entscheidungen, die werden unseren Lohn ausmachen. Vergeben, Barmherzigkeit, Liebe üben. Es ist bemerkenswert für mich, wie oft Paulus diesen Lauf des christlichen Lebens mit dem der damaligen Athleten vergleicht. Denke nur mal an die Startblöcke dieser korinthischen Bema. Paulus verwendet sehr oft, interessanterweise, diese athletischen Vergleiche. Ich glaube, er war auch so ein Sportfan, war wahrscheinlich oft so in den Stadien. Und er sagt dort, ihr wisst doch, dass von allen Läufen bei einem Wettkampf im Stadion nur der den Siegeskranz bekommt. Nur einer den Siegeskranz bekommt so. Darum lauft so, dass ihr ihn bekommt. Jeder Wettkämpfer verzichtet auf viele Dinge, nur um einen vergänglichen Siegeskranz zu bekommen. Wir aber werden einen unvergänglichen erhalten. Darum laufe ich nicht wie ins Blaue hinein und kämpfe nicht wie ein Faustkämpfer, der Luftschläge macht. Was bedeutet das, dieses Gleichnis? Ich möchte es für uns auslegen. Dieses Gleichnis hat zwei Schwerpunkte. Der erste Schwerpunkt, den Paulus anspricht, er sagt, wir laufen nicht für einen vergänglichen Preis. Das ist ganz wichtig. Ich setze mal noch eins drauf. Wir laufen nicht für eine Medaille. Ja? Weil das ist der große Unterschied zur Welt. Die meisten von uns sehen diesen christlichen Lauf aus einer irdischen Perspektive. Und in der irdischen Perspektive, was machen wir? Wir laufen gegeneinander. Und das geschieht in vielen christlichen Sektionen und Gemeinden so. Wir kämpfen gegeneinander. Wir meinen, wir müssen im Wettlauf gegeneinander stehen. Ich muss der Größte, Beste und Schönste sein. Meine Gemeinde muss die Größte werden. Dann werde ich vor dem Herrn auch die meiste Ehre haben. Das war die Idee von Johannes und Jakobus. Hey, Leute, die 3,5 Jahre mit Jesus leibhaftig zusammen waren. Jesus, gib uns den Platz auf deiner rechten und auf deiner linken Seite, weil das ist der zweit- und drittwichtigste Platz. We are the men of power. Wir wollen diesen Platz. Jesus, wir sind dazu voll fähig. Ne? Also wir müssen gar nicht so unschuldig tun. Die Jungs waren so übel drauf, wir sind genauso übel drauf. Ich habe jahrelang davon geträumt, eine Mega-Church zu bauen, weil ich dachte, dann werde ich bei Gott richtig in den vorderen Rängen sitzen. Wir alle fangen so an, brauchen gar nichts zu tun. Jeder hat so seine kleine Höhle. Aber das Großartige ist, was Paulus sagt, hey, bei Gott ist genug Platz. Und bei Gott ist vor allem, Gott hat genügend Goldmedaillen. Den Lauf, in den wir hineingehen, da gibt es für jeden eine Goldmedaille. Es ist kein Lauf, wo nur einer eine Medaille gewinnt, dann gibt es eine Silbermedaille, Bronzemedaille und dann geht es immer weiter runter. Sondern jeder von uns kann eine Goldmedaille gewinnen, jeder. Das ist das Großartige. Und deswegen müssen wir in diesem Kampf, in diesem Wettkampf, wir kämpfen nicht gegeneinander. Das sind so tiefe Dinge, die wir verstehen müssen. Es gibt so viele Goldmedaillen, wie Läufer am Start sind. Und deswegen sollst du dich nicht mit jemand anderem vergleichen. Du rennst nicht gegen mich. Ich renne nicht gegen dich. Weißt du, gegen wen du rennst? Sag's mal laut. Gegen mich selber. Du rennst gegen dich selber. Du rennst gegen dein Fleisch, gegen den unerneuerten Menschen in dir. Du rennst gegen den inneren Schweinehund. Dazu gleich mehr. Jeder läuft bei diesem Lauf in seiner Bahn. Und jede Bahn ist anders, so wie jeder Christ anders ist. Und das ist das Großartige. Du musst dich nicht mehr vergleichen mit jemand anderem. Du musst dich nicht mit deinem Nachbarn vergleichen, nicht mit mir vergleichen, nicht mit deinem Kleingruppenleiter vergleichen, mit überhaupt niemandem. Deine Rennbahn ist vor dir gesetzt. Und Gott sagt, that's the race, und die hast du zu laufen. Und schau nicht zur Rechten und zur Linken, schau auf dich. Sondern hast du genügend Gegner, gegen die du rennen kannst. Du rennst gegen dich selber. Das Schöne ist, niemand hat in diesem Rennen einen natürlichen Vorteil gegenüber dem anderen. Viele meinen immer, Mensch Uwe, boah, du bist ja Pastor und kannst so toll reden und du weißt so viel. Boah, du müsst ja bei Gott wirklich voll im Kurs sein. Ne? Schwachsinn. Ich habe eine Rennbahn gekriegt von Gott und diese Rennbahn muss ich laufen. Ein Teil dieser Rennbahn ist, dass ich Pastor geworden bin. Aber das qualifiziert mich nicht gegenüber jemandem von euch. Ich bin deswegen nicht besser oder krieg mehr oder hab mehr oder hab ein größeres Favorite. Ja? Wie vergleiche ich das am besten? Das wäre dasselbe, wenn Gott jetzt mich gegen den reinen Ringkampf machen lässt. Ne? Ich bin ihm hoffnungslos unterlegen, weil ich meine, der hat Muskeln, das ist unglaublich. So, das wäre von vornherein, wäre das ein unfairer Kampf. Ne? So, aber Gott sagt, so läuft das gar nicht. Er muss in seiner Bahn laufen und ringen und ich muss in meiner Bahn laufen und ringen. So, dann haben wir ebenbürtige Gegner, denn er kämpft gegen sich selber und ich gegen mich selber. Und dann haben wir beide die absolut gleiche Chance zu gewinnen. Du musst nicht in meiner Rennbahn laufen, sondern lauf in deiner, die Gott dir vorgelegt hat. Gott erwartet Hingabe aus Liebe in der Bahn und Berufung, die er dir gegeben hat und nicht in der, die er deinem Nachbarn gegeben hat. Amen. Macht das Sinn für euch? Und dabei spielt es keine Rolle, wer du bist. Es ist S-C-H-E-I-S-S-S-S-S, egal, ob du weise bist, reich bist, arm bist, gebildet, mittelreich arm, schön, mittelschön, schön, nicht schön, ob du im Rampenlicht stehst oder im Hinterhof stehst. Das spielt bei diesem Rennen überhaupt gar keine Rolle. Deine ganzen Äußerlichkeiten spielen keine Rolle. Interessiert Gott gar nicht. Was Gott interessiert, das ist hier drinnen. Auch nicht der Fleischklumpen, der Bum-Bum macht, sondern, ihr wisst schon, dein Herz. Und die Entscheidungen, die du damit triffst, die entscheiden, was für einen Lohn du bekommst. Und da hat jeder das Gleiche. Gott ist nicht limitiert an Preisen und Lohn. Er ist reich für uns alle, heißt es in der Bibel. Im Grunde genommen, für jeden von uns steht ein erster Platz bereit. Potenziell kann jeder einen ersten Platz erreichen. Jeder kann den Platz zur Rechten und Linken, das ist der Platz, den Jesus auch sagt, ihr sollt neben mir auf meinem Thron sitzen, kann jeder erreichen, jeder. Und niemand hat gegenüber einem anderen einen Vorteil, weil er vielleicht so stark ist wie der Rainer, ne? Oder so ein großes Maul hat wie ich. Der zweite Punkt, die zweite Implikation in diesem Gleichnis, das ist das, was Paulus sagt. Jeder Wettkämpfer verzichtet auf viele Dinge. Darum laufe ich nicht wie ins Blaue hinein, kämpfe nicht wie ein Faustkämpfer, der Luftschläge macht. Es geht darum, es ist ein Akt freiwilliger Entscheidung, es ist ein Akt freiwilliger Hingabe. So, du entscheidest, ob du diesen Lauf antreten möchtest. Du entscheidest, wie intensiv du laufen möchtest. Du bestimmst das Tempo. Du bestimmst, wie wichtig ist dir dieser Lauf oder wie wenig wichtig ist dir dieser Lauf. Das ist etwas, wo Gott dich nicht zwingt. Amen. Und manche lieben es, neben ihrer Rennbahn alle 2 Meter eine Campingliege aufzuschlagen, Sonnenschirm aufzuspannen, Fernseher aufzustellen und einfach wochenlang, jahrelang sich auszuruhen. Das ist ihre Entscheidung. Gott respektiert es. Ja. Der Gegner, gegen den wir in diesem Wettlauf rennen, nochmal, ist nicht dein Nachbar, sondern bist du selber, dein unerneuertes Fleisch. Schauen wir uns das mal an. Es ist der innere Schweinehund, der dir sagen will, lass es doch langsam angehen. Sei doch nicht fanatisch. Man muss es ja auch nicht übertreiben mit diesem ganzen Christensein. Ne? Wir sind jetzt gerettet, hat der Uwe doch gesagt, und ist doch okay, wir kommen in den Himmel. Denk doch auch mal an dich, andere tun es doch auch. Sieh ja zu, dass genug für dich übrig bleibt, verausgab dich nicht so. Guck, dass du deinen eigenen Turf, deine eigene Ehre, alles für dich selber sicherstellst. Hauptsache errettet, mehr brauche ich doch nicht. Ich bin zufrieden mit einer kleinen Hundehütte im Himmel. Und dann gibt es diesen tollen Satz, ja, Bruder, Gott hat keine Lieblinge, wir sind alle gleich vor ihm. Sondern das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Enttäuschung. Liebe ist nicht gleich. Liebe ist nicht gleich Liebe. Es steht nicht umsonst in den Evangelien, dass Jesus von Johannes sagte, das war der Jünger, den er liebte. Aber nicht, weil Jesus so sagt, oh, der Johannes, auf den stehe ich, ne? sondern einfach, weil Jesus in Johannes eine Liebe, eine Hingabe sah. Johannes streckte sich aus nach ihm. Und die anderen waren da etwas zurückhaltender gebaut. Ne? So, Liebe ist etwas, was du festlegst und nicht Gott. So, deswegen gibt es sehr wohl Lieblinge, aber nicht Lieblinge, die Gott festlegt, ich liebe dich, dich nicht, ich liebe dich, dich nicht, sondern du entscheidest. Du entscheidest, ob du geliebt bist, wie sehr du liebst. Und das will Gott dir nicht aufdrücken. Amen. Das will Gott nicht, weil Liebe ist etwas Freiwilliges. Ich zwinge nicht, mich zu lieben. Niemand würde einen anderen, wenn er gesund ist, zwingen, ihn zu lieben. Sondern Liebe ist etwas Freiwilliges. Aber wenn ich sehe, dass der andere mich liebt, also kann ich doch gar nicht anders, erwidere ich diese Liebe doch. So, ich hoffe, das ist klar geworden. Dieser Lauf, dieser Kampf, den wir kämpfen, das ist ein Kampf gegen uns selber. Und dieser Kampf gegen uns selber bringt Lohn. Ewigen Lohn. Hat ewige Konsequenz. Nochmal greift Paulus in die Trickkiste der Athleten. Er sagt in Timotheus, und so jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht. Exakt übersetzt heißt es, den Regeln gemäß. Du kannst nicht nach deinen eigenen Regeln kämpfen. Und das vorne dran sind die eigenen Regeln, was wir gerade gesehen haben. So, ach, Gott hat doch keine Lieblinge und warum denn so und so. Und ich lebe nach meinen eigenen Regeln und Gott, du wirst dann schon damit dich abfinden müssen. Entweder lieben wir oder wir lieben nicht. Entweder treibt uns die Liebe hinein in das Reich Gottes und wir tun die Werke der Liebe oder wir tun sie nicht. Hebräer 12,1, wir sind von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Mächte und Gewalten. Ach, ich war jetzt in Narnia. Wer war denn da drin? Chronicles of Narnia. Jawohl, sehr gut. Der Herr wird euch segnen dafür. Also ihr müsst da unbedingt mal rein, super Film. Da ist diese eine Szene. Da kommen diese 4 Kinder, oder 3 Kinder, einer ist ja erstmal noch abgesägt, oder waren es doch 4, weiß es gar nicht mehr, in dieses Camp von Aslan, Aslan der Löwe, und das soll ja Christus symbolisieren. Und da sind diese ganzen mächtigen Krieger, voll die Kisten. Und in dem ganzen Land Narnia wissen alle diese Kisten, dass die 4 Kinder die Könige sind. Und nur die Kinder checken das gar nicht. Und jeder Mann im Land verneigt sich vor ihnen. Und dann kommen die in das Lager und voll die Kisten verneigen sich vor denen und knien nieder. Und es war in dem Moment, wie ich das sehe, sagte mir der Geist Gottes, schau, das ist genau das. Die ganze Himmelswelt sieht euch als diejenigen, die mit mir auf meinem Thron sitzen werden. Sie sehen euch als diejenigen, die von mir hineingenommen wurden in meine Familie, meine Aristokratie. Die Engel verbeugen sich vor euch. Das macht mich nicht arrogant, aber wo ich sage, wir sind von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Du musst dir mal eins überlegen, das hilft mir immer. Jesus sagt, schau mal, der Haufen, der hier heute Abend sitzt, die werden mal über euch herrschen. Und da möchte ich nicht, dass die Engel sagen, oh bitte Gott, tu uns das nicht an. Wir tun alles, aber tu uns das nicht an. Sondern da wünsche ich mir, dass sie etwas sehen. Zumindest Hoffnung schöpfen. Naja, es kann noch besser werden. Okay, Herr, der Uwe hat noch 40 Jahre, das kann noch besser werden. Wir sind von einer Wolke von Zeugen umgeben. Deshalb wollen wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Wir haben wieder das bis zum Ende durchhalten. Gott erwartet nicht, morgen muss alles gelöst sein. Bis zum Ende. Gott hat Geduld. Aber wir wollen uns verpflichten, den Rest unseres Lebens, ob du jung bist oder älter, zu sagen, Herr, ich will alles, was ich habe, an Energie, an Kraft, an Power, dir schenken. Du bist es wert. Er ist es wert. Freunde, wir leben für die Ewigkeit oder leben wir nur hier für dieses kleine, erbärmliche Leben? Und so viele bauen sich hier ihre kleinen Hütten, ihre kleinen Schlösschen und Bürgchen und sind so glücklich darin. Aber eines Tages wirst du vor dem Preisrichterstuhl Christi stehen. Und Jesus wird sagen, sorry, da war sehr wenig, was du hochgegeben hast, mit dem wir bauen können. Und dein kleines Hütchen, das du hier gebaut hast, verbrennt, sagt Paulus. Da ist nichts mehr. Und Jesus sagt, es tut mir leid. Darum lasst uns, auch wegen der Zeugen, in diesen Kampf hineinlaufen. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass mit der Erlösung alles getan ist. Das ist eine Bestimmung, die Jesus von aller Ewigkeit für dich und mich hat. Es geht um deine Bestimmung in der Ewigkeit. Und ich habe mich entschieden und hoffe, dass ich das einfach packe. Ich möchte mein Leben ganz gezielt leben. Ich möchte ganz bestimmte Entscheidungen treffen, die sich nicht auf mein Leben hier beziehen, sondern auf das Leben, das da kommt. Und da mag mich manch einer für verrückt halten oder für blöd oder für weltfremd, aber ich verstehe langsam, wie der Hase läuft. Und ich möchte bereit sein. Ich möchte vollen Lohn empfangen, wie es Johannes sagt. Vollen, dafür schäme ich mich nicht. Ich schäme mich nicht. Er ist es wert. Nicht um Lohn, er ist es absolut wert. Ich meine, er hat alles für mich getan. Freunde, wenn wir das verstehen, da ist eine solche Motivation in uns. Wir werden anders leben. Unser ganzes, wir werden überwinden. Ich sagte, was da für Energie frei wird in dir, wo du dich nicht mehr mit irgendwelchen Scheißdreck aufhalten musst. Über den und jenen ärgern, über dies und das und das. Du wirst ein anderes Leben leben. Das ist eine Bestimmung. Das ist Herrlichkeit. Meine Güte, wenn ich dann denke, dass in diesem Moment schaut die Himmelswelt herab auf dich, wenn wir es doch nur glauben könnten. Viele glauben es vielleicht gar nicht. Dann frage ich mich, was machst du hier eigentlich? Für was lebst du deinen christlichen Glauben? Ist es einfach so ein netter Zeitvertreib? Ist es so ein bisschen intellektuelles Ankurbeln? Wir müssen lernen zu begreifen, in welcher Realität leben wir eigentlich. Was wartet auf uns? Das kann morgen vorbei sein. Morgen kann es vorbei sein. Und ich möchte bereit sein. Ich möchte nicht mehr spielen. Ich habe keine Zeit mehr zu spielen. Wie sehr verstehst du, was er für dich aus Liebe getan hat? Und wann beginnst du, auf diese Liebe mit eigener Liebe zu antworten? Das ist etwas, wo er konstant an deinem Leben auch wirbt. Er möchte, dass du mehr und mehr verstehst, was er für dich getan hat, damit du antworten kannst, mit der gleichen Intensität. Freunde, und deswegen habe ich es vorhin, während wir gesungen haben, so stark den Eindruck, das auch zu adressieren. Liebe besteht nicht nur aus flammenden Bekenntnissen und Proklamationen. Liebe besteht nicht aus einem lauten Amen, Halleluja, preis den Herrn, aus Texten, wir lieben dich, wir ehren dich, wir heiligen dich. Das ist wichtig, aber Liebe besteht im Kern aus Werken, die beweisen, dass unsere Bekenntnisse und Gebete und Lieder echt sind. Ein Lied, ein Gebet, eine Anbetung hat dann Pracht und Herrlichkeit, wenn es von einem Leben untermauert ist. Dann hat es ein Zeugnis, dann ist es Wohlgeruch. Ansonsten ist es nichts weiter als ein fauliger, stinkender, religiöser Gestank, auf den Jesus keinen Bock hat. Meine Kindlein, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und der Wahrheit. Und diese Werke der Liebe, die presst Gott nicht aus uns heraus, auf sie wartet er, voller Geduld. Er wartet auf diese freiwillige Antwort, auf die Liebe, mit der er uns geliebt hat. Er möchte, dass wir diese Liebe freiwillig zu ihm bringen. Und ich rede auch hier nicht von Werken, die wir oft tun, um unsere eigenen emotionalen Löcher, die wir haben, zu füllen. Das ist einfach sagen, vieles in christlicher Arbeit läuft nur, weil wir selber Bedürfnisse haben. Leute werden Leiter, weil sie die Macht, die das Leiteramt mit sich bringt, brauchen, um ihre Defizite zu füllen, weil sie früher nie für voll genommen wurden. Andere wollen anderen helfen, weil sie selber so tief in Not sind, um von ihrer eigenen Not abzulenken, versuchen sie anderen zu helfen und schaffen sich so Erleichterung. Davon rede ich nicht. Oder wir tun Dinge, um unseren Selbstwert vor uns und anderen zu bestätigen. Mir zu zeigen, schau, wie gut ich bin und hoffentlich sieht der andere auch, wie gut ich bin. Und manchmal geschehen Dinge sogar aus einer absoluten Berechnung. Ich rede von den Werken, die wir tun, weil wir in ihn verliebt sind. Weil wir ihn einfach zeigen möchten, ich habe dich, Jesus, und dein Anliegen verstanden. Ich möchte so versuchen zu sein wie du. Ich weiß, dass ich es nicht immer schaffe. Ich weiß, dass es schwer ist, aber ich möchte es mit allem, was ich habe, versuchen. Und mehr will er nicht. Das setzt sein Herz in Brand. Freunde, keiner sprach mehr von Lohn im Zusammenhang genau mit diesen Werken der Liebe als Jesus. Matthäus 6, ganze Kapitel 6, ich werde in den nächsten Wochen einiges aus Matthäus 6 predigen. Habt Acht auf eure Almosen, dass ihr die nicht gebt vor den Leuten, dass ihr von ihnen gesehen werdet. Ihr habt anders oder sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. So, da geht es darum, was Jesus möchte. Tu es im Verborgenen. Wenn ich etwas im Verborgenen tue, dann habe ich nicht mehr das Motiv, hoffentlich sieht jeder, wie ich meinen 1.000-Euro-Schein, dadam, dadam, sieht es auch jeder, nach vorne trage. Sondern wenn ich etwas im Verborgenen tue, dann weiß niemand, was geschieht. Also kann ich auch keine Ehre kriegen. Außer bei wem? Bei Gott. Und das zeigt auch, dass meine Motive stimmig sind. Ich meine, das macht keiner von uns. Aber wenn du mal ehrlich bist, wir haben andere Methoden, wie wir schon dafür sorgen, dass so ein bisschen, hat es auch ja jeder gesehen oder mitgekriegt. Ne? Sei nur mal ehrlich zu dir selber, dann weißt du schon. Ich weiß es, wo es bei mir ist. Matthäus 6, 5. Wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, die gerne stehen und beten in den Schulen, an den Ecken, auf den Gassen, dass sie von den Leuten gesehen werden. Sie haben ihren Lohn dahin. Warum redet Jesus vom Lohn hier? Wenn Jesus hier vom Lohn redet, bedeutet es, dass selbst Beten Lohn hat. Überleg mal. Beten hat Lohn, wenn es in der richtigen Haltung geschieht. Ich habe vor 14 Tagen oder 3 Wochen über das Gebet gesprochen. Fürbitte für andere hat Lohn. Bete du für andere und du wirst sehen, wie den Segen, den du auf andere herabbetest, dieser Segen wird auf dich kommen. Red dir den Mund fußlich über andere und du wirst sehen, es wird gar nichts passieren. Es wird auch kein Segen in dein Leben kommen. Das sind die Gesetze des Reiches Gottes. Matthäus 6. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer sehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, auf das sie vor den Leuten erscheinen. Sie haben ihren Lohn dahin. Das sind jetzt Prinzipien, die Jesus jetzt... Jesus sagt, dass alles, was wir geistlich tun, wird Lohn oder kein Lohn haben. Die Frage ist, was ist mein Motiv? Ist es Liebe oder Show? Oder Religiosität. Wir sehen, es geht um die verborgenen Dinge des alltäglichen Lebens. Geringe Dinge wie ein Becher Wasser werden vergolten werden. Und wo wir mit Absicht oder einer gewissen Selbstsüchtigkeit etwas tun, werden uns Dinge im Gericht weggenommen werden. Jesus sagt, das war nichts, das war nichts, das war nichts. Ich rede nicht davon, dass wir einmal vor ihm stehen und er sagt, okay, gut, 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 schlecht, 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 jetzt zählen wir mal zusammen. Wo immer du erkennst, dass in deinem Leben etwas nicht in Ordnung ist und du bittest um Vergebung, ist es ausgelöscht. Auch in diesem Gericht, in diesem Belohnungsgericht werden nur die Dinge gegen dich stehen, an die du bis zum Ende festgehalten hast und dich nicht hast umstimmen lassen vom Geist Gottes. Aber es wird nichts gegen dich stehen, worüber du Buße getan hast. Gott drückt den Delete-Button und es ist vorbei. Und es werden nur noch die guten Werke dastehen. Aber wenn du festhältst, Unbelehrbarkeit, Bitterkeit, Härtigkeit, Unvergebenheit, Lügen, Stolz, und das bis zum Ende festhältst, dann nimmst du das mit hinein in dieses Gericht. Und das wird abgezogen. Und manchmal kann es sein, dass nichts mehr da ist. Und dann kommst du mit einer goldenen Unterhose in den Himmel. Das ist, was Paulus sagt. Schauen wir noch einen Bereich an. Wir sind gleich fertig. Ich sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch verfluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, da haben wir es wieder, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, warum? Damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Gott möchte, dass wir so sind wie er. Er sagt, du bist mein Sohn, meine Tochter. Ich will, dass du mir immer ähnlicher wirst. Auch das hier ist ein Prozess, aber wir sollen da hineingehen, diesen Prozess, und wir sollen dranbleiben. Denn er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Denk mal drüber nach. Wenn du nur den liebst, der dich auch liebt, nur dem wohlgewogen bist, der dir wohlgewogen ist, nur dem liebst, der dein Lied singt. Jesus sagt, dafür, sorry, wirst du keinen Lohn kriegen. Du wirst keinen Lohn dafür kriegen, dass du gute Freunde gehabt hast, Buddies, die dir nie widersprochen haben. Aber du wirst Lohn dafür haben, wo du deine Feinde getragen hast, wo du gewartet hast, wo du auf ihn gewartet hast, wo du ihn hineingelassen hast. Jesus sagt, dasselbe tun doch die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Sonderliches? Tun das die Zöllner nicht auch? Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Sorry, das steht in der Bibel. Vollkommen sein. Das heißt nicht morgen vollkommen sein. Ich lege hier auf niemand ein Joch. Aber Jesus sagt, wachse dahin. Wachse in die Vollkommenheit rein. Es ist möglich, wenn er das sagt. Du kannst diese Übung Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Das ist das, wo Paulus sagt, lass uns mit Geduld, mit Ausdauer rennen in der Kampfbahn. Du wirst dabei ein paar Mal auf die Schnauze fallen. Aber der Gerechte fällt 7-mal, das heißt sehr oft. Und er steht auf und er läuft weiter. Und das ist es, was Lohn und Lohn und Lohn und Lohn bringt. Wir neigen bei diesem Thema sehr, sehr gerne dazu, uns den brutalsten, bösesten Feind vorzustellen, die es gibt. Und dann sagen wir, ja, so kann man einfach nicht sein, Jesus, das ist unmöglich. Und damit haken wir das Thema ab. Aber Jesus spricht nicht von den brutal bösen Feinden, er spricht von den Feinden des täglichen Lebens. Nicht die Feinde, die uns in lebensbedrohliche Situationen bringen, sondern er spricht meistens von Leuten in unserer Verwandtschaft, Familie, Gemeinde, Firma, das ganz nahe Umfeld. Was werden wir für Lohn haben, wenn wir miteinander genauso umgehen, wie es die Menschen außerhalb der Gnade Gottes auch tun? Menschen, die nie erfahren haben, was Gnade ist. Und du hast erfahren, was Gnade ist, hoffentlich. Und wenn nicht, wünsche ich dir, dass du in einen Prozess hineinkommst, in dem du verstehst, welche Gnade dich eigentlich erlöst hat. Dass du verstehst, wer du eigentlich wirklich bist. Ich wünsche, dass Jesus in dein Boot kommt und für eine Sekunde seine Heiligkeit dir offenbart. Er wird es tun, aus Liebe, nicht um dich fertig zu machen. Wenn wir verstehen würden, welches Krebsgeschwür Schuld ist, die wir krampfhaft ausblenden, Schuld, die wir nicht wahrhaben wollen, wir würden ganz schnell zu Jesus rennen und ihn bitten, heile mich davon. Aber in beiden Fällen würden wir auch ein wirklich zerbrochenes Herz für den anderen haben. Und das bringt einen gewaltigen Lohn, weil du zu einem Sohn und Tochter des Allerhöchsten wirst. Jesus sagt, wer im Kleinsten treu ist, wird über vieles gesetzt werden. Ina oder Marco, kann jemand mal ans Keyboard? Ich möchte euch am Ende dieser Predigt wirklich ermutigen, vertiefe dieses Thema. Hol dir die CD. Hör dir das immer wieder an. Das ist wirklich eine Grundsatzpredigt. Das ist etwas, was grundsätzlich, etwas, was du, wir laufen einen Kampf, der ein Leben lang geht. Das ist etwas, was du immer und immer und immer und immer wieder anhören solltest. Wo du dich selbst immer wieder neu ausjustierst, einrichtest. Wir werden einmal vor seinem Thron stehen, nicht zur Verdammnis. Aber dort wird unser Leben als Christ gewertet. Und was nobel, ehrenhaft und voller Liebe geschah, wird unendlichen Lohn und Ehre empfangen. Und was eigensüchtig aus Selbstsucht und Härte geschieht, wird verbrennen. Es wird dich nicht dein Leben kosten, nicht die Liebe Gottes kosten, aber da ist nichts mehr da vielleicht oder nur wenig, für das er dir Lohn geben kann. Und sein Herz schlägt dafür, dich zu belohnen. Das ist für jeden eine Goldmedaille, für jeden. Und ich möchte noch etwas sagen. Es wird nicht so sein, dass wir danach durch die Ewigkeit mit Tränen und einem ewig schlechten Gewissen herumlaufen. Das wäre furchtbar. Die Bibel ist sehr klar darüber, Offenbarung 21,4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Warum? Warum werden dort Tränen sein? Werden dort Tränen darüber sein, wo wir gesehen haben, dass wir auf wackeligen Grund gebaut haben? Dass wir auf selbstsüchtigen Grund gebaut haben? Wir werden Tränen weinen darüber. Aber dann heißt es weiter, der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei. Dort wird es dann kein Ärger mehr geben. Schmerz wird nicht mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Gott wird diese Wunden heilen. Aber wir werden in der Ewigkeit, wir werden es verstehen dann, warum es so ist. Warum wir nicht den Lohn bekommen haben, den wir hätten kriegen können. Es wird keine Bitterkeit mehr da sein. Wir werden es verstehen, vollkommen verstehen. Viele Christen, muss ich einfach sagen, leben heute so. Es ist ihnen eigentlich egal, wie nah sie bei Gott sind. Und es tut mir fast weh, das zu sagen, aber es wird auch in der Ewigkeit Christen geben. Und das sage ich nicht bösartig, aber ihre Liebe reicht nur so weit. Und das ist nicht, dass sie es nicht können. Das ist so wichtig. Sie haben sich hier entschieden, das ist die Grenze. Das ist etwas Ernstes, was wir verstehen müssen. Aber jetzt ist die Zeit, wo wir uns entscheiden können. Wo wir sagen können, mach mein Herz weit. Freunde, ich merke so oft, ich habe manchmal so viele emotionale Defizite in mir. Und wer manchmal sehr darunter leidet, ist meine Frau. Aber wir vergeben uns. Und ich weiß, dass Gott das heilen wird eines Tages. Er kann es bei dir. Er will nicht mehr sehen als deine Zerbrochenheit, wo du zugeben kannst, da ist was in mir. Herr, und ich kriege es nicht in den Griff. Wo du aus deinem Versteck rauskommst. Aber diese Maske aufzubehalten, wird dich Lohn kosten. Für ewig. Für ewig. Jesus, und wir beten, dass wir verstehen, dass das Geheimnis deiner Liebe ist. Liebe, die am Ende alles ausmacht. Eine Liebe, die du nicht befehlst. Du stehst da und du wartest, wie wir reagieren. Und ich bete, dass du heute Abend unsere Augen öffnest, Jesus. Du siehst unsere Defizite, unsere Mängel, unsere emotionalen Grenzen. Du siehst uns in unserer Unreife, in unserer Schwäche und es stößt dich nicht ab. Der Herr verdammt dich nicht. Der Herr weiß, wo du stehst. Und er wirbt um dich mit großer Geduld und großer Treue. Aber irgendwann kommt der Tag, und das ist sehr gefährlich, dass du das verstehst, lass dein Herz nicht hart werden. Ein verhärtetes Herz entsteht nicht über Nacht, aber es entsteht über Tage, über Wochen, über Monate, wo du Gott nicht mehr an Bereiche ranlässt. Du wirst immer unempfindlicher gegen sein Klopfen. Und es kommt ein Moment, wo Teile deines Charakters so zementiert sind, dass sie nicht mehr zu öffnen sind. Und ich rede von Christen, die gerettet sind, in der Ewigkeit sein werden. Vater, und wir beten, dass du heute Abend kommst mit einem himmlischen Weichmacher für unser Herz. Überführ uns von versteckter Schuld. Überführ uns von Sünden, die wir nicht wahrhaben wollen. Zerbrich uns, Jesus. Wir wollen lieber hier zerbrochen sein, als vor deinem Thron. Heile uns, Herr. Oh, und wir danken dir so sehr, Jesus, dass die kleinste Bewegung nach vorne rührt dich, findet Lohn, findet ewige Anerkennung. Du schaust nicht nach den Vollkommenen, du schaust nach denen, die sich bewegen. Und ich sehe in meinem Geist immer wieder am Ende der Tage eine Gruppe wie Soldaten in zerrissenen Uniformen mit Wunden und dreckig. Und sie schleppen sich mehr, als sie laufen, aber ihre Augen strahlen. Und das ist Jesus, der sie empfängt. Und er sagt zu ihnen, wohlgetan, geht ein zu eures Herrn Freude. Er erwartet nicht die strahlenden Helden, die alles perfekt hinkriegen. Er möchte ein Herz sehen, das es ernstlich versucht. Das es immer wieder ernsthaft versucht, das immer wieder aufsteht. Egal wie oft du dabei hinfällst, lass dich nicht beirren. Es gibt Dinge, die brauchen Jahre. Jahre. Und Gott hat Jahre mit dir. Jahre. Er ist nicht der Gott der Eile. Aber du kannst es auch verzögern. Lass es nicht zu. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verschließ dein Herz nicht. Jesus, und wir laden dich ein in diesem Moment. Komm in unser Herz hinein. Ich möchte dich einfach bitten, wenn du ihm zeigen möchtest heute Abend, das ist mir wichtig, dass du, Jesus, in mein Herz kommst, steh einfach auf. Wir wollen jetzt hier keine gruppendynamischen Zauber machen. Schau euch nicht rum, wer alles aufsteht und denkt nach, ja, der hätte es auch nötig. Wenn du möchtest, dass dein Herz weich ist, dass dein Herz verändert wird, wenn du spürst, da sind Dinge, Jesus, und ich brauche dich da, ich möchte vorankommen, dann sag ihm das einfach selber, da wo du gerade sitzt. Bitte in mein weiches Herz, mein zerbrochenes Herz. Du siehst unsere Herzen, Jesus, wie wir sie vor dich hinhalten. Brich in zwei, Vater, wo wir Mauern aufgebaut haben. Zerbrich, wo wir Menschen in unseren Herzen gefangen halten. Zerbrich all unsere falschen Motive. Wir beten wirklich, Heiliger Geist, komm und erfülle uns. Du sollst Platz haben in uns. Du wirst ein Chaos in uns vorfinden, aber du bist willkommen in diesem Chaos. Wir heißen dich willkommen in unserem Chaos. Im Chaos unserer Seele heißen wir dich willkommen. Komm herein und ordne es. Und das ist das, was du so gerne tust. So gerne tust. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen zu den Gerechten, sondern zu den Ungerechten. Ich bin für die Schwachen gekommen, die Zerbrochenen. Wir laden dich ein, komm in unser Herz, Jesus. Heute Abend tu einen Prozess, der ewige Bedeutung hat. Fang heute Abend etwas an, Vater. Wir wollen heute Abend neu in die Startblöcke gehen. Heute Abend, Vater, wollen wir anfangen, in die Rennbahn unseres eigenen Lebens hineinzustehen. Heute Abend wollen wir losmarschieren, Herr. Wir wollen uns mit niemand mehr vergleichen. Wir wissen, dass wir gegen uns selber laufen. Und wir wissen, dass wir dich an unserer Seite haben. Wir haben alles, um gewinnen zu können. Und das ist ein unvergänglicher Preis, der für uns alle wartet. Du bist so gerecht, Jesus, so herrlich gerecht, so wunderbar. Danke, dass du reich bist für uns alle, für jeden hier im Raum. Du hast keine von vornherein erklärten Lieblinge, aber wir können entscheiden, ob wir dich lieben und wie intensiv. Wir wollen dir alles geben, Jesus, alles. Du bist so heilig, Jesus. Und wir wollen heilig werden. Hilf uns, Herr. Hilf uns, Herr. Kannst du mit uns das Lied My Soul is Yearning spielen, Marco? Falls noch irgendwelche Bandmusiker da sind, ihr seid noch fähig, dann kommt einfach auf die Bühne. Ganz schnell. Bleibt einfach noch vor dem Herrn. Jesus, unsere Seele ruft und schreit nach dir, sehnt sich nach dir.